Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schönen guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind beim RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. An einem nebligen Tag ist es eigentlich überall im ganzen Land so neblig wie hier in Potsdam-Babelsberg, wo man vor lauter Suppe in der Luft kaum das Haus gegenüber sieht. Wer weiß, wir werden Sie auf jeden Fall verwöhnen mit einem vollen Programm Wissenschaft heute Morgen. Zum Beispiel werden wir dabei haben eine Alternative zu Atomkraftwerken, Pilze nämlich, die Strom erzeugen können. Aber wie viel können die erzeugen? Ist das nur was für ganz, ganz, ganz kleine Anwendungen? Oder ist unser Stromproblem damit gelöst? Und wie funktioniert das? Wir reden über den Stand der Maul- und Klauenseuche, wo es ja erste Entwarnungen gab. Gestern trotzdem mal fragen, wie geht's denn jetzt weiter damit? Wir reden über das R. Ich habe mir extra nochmal die Sesamstraßenfolge angeguckt, in der Schlemiel auf Ernie zugeht und sagt R. Und Ernie antwortet P, 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 P. Und Schlemiel sagt R. Und wir fragen, was ist das eigentlich, dieses R? Und gibt es das auch in anderen Sprachkulturen? Und was verbinden Menschen mit diesem R, mit dem R? Das alles tolle Themen, wie ich finde, heute Morgen bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel funktioniert folgendermaßen. Wir werden Ihnen Meldungen geben aus der Welt der Wissenschaft. Manche davon sind falsch, weil wir sie uns ausgedacht oder verfälscht haben. Andere sind komplett richtig, aber unglaublich. Und Sie müssen das unterscheiden können. Nach der dritten richtigen Antwort, nach der dritten Frage, gibt es einen Buchpreis. Und das wäre heute Es gibt keinen Planet B von Louise Bradford. Das ist eins dieser Bücher, das Ihnen erklärt, wie Sie selbst Ihren eigenen CO2-Fußabdruck verkleinern können, die eigene CO2-Bilanz schrumpfen können. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel hier bei Radio 1 unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Mike.
Ja, guten Morgen.
Oh, das klingt ja, als wären Sie direkt nebenan hier bei mir im Studio. Fantastische HD-Leitung.
Ja, das macht Bayern. Eigentlich nie. Sie sind aus dem Süden, aus Murnau.
Aus Murnau? Am Staffelsee?
Richtig.
Im blauen Land.
Im blauen Land, wo Gabriele Münter und Kandinsky gemalt haben.
Ja, genau, wo der blaue Reiter sozusagen entstanden ist. Ne?
Richtig, genau.
Ja, wegen des schönen Lichteinfalls im Murnauer Moos. Genau. Wenn ich mich recht erinnere.
Richtig, Europas größtes Moos, ja.
Murnau, das ist ja toll, Mike. Aber ich nehme mal an, Sie sind da nicht gebürtig her, ne, oder?
Nein, wir sind hier alle zugezogen. Meine Frau kommt aus der Oberpfalz und ich bin ursprünglich Berliner. Und da Radio 1 halt einfach der beste Radiosender ist, hören wir auch im weiten Süden immer Radio 1.
Ich werde ganz rot gerade.
Ja, nee, sogar meine Tochter hört immer Radio 1, aber beschwert sich immer, dass es immer heißt, nur für Erwachsene.
Ja, genau. Verstehe. Nee, vielen Dank. Nee, freue mich sehr, dass Sie alle dabei geblieben seid, obwohl es gibt ja auch in Bayern, es gibt Bayern 3. Ne? Gibt es eigentlich noch dieses Verkehrsjingel? Gibt es das immer noch?
Kann ich nicht sagen, wir hören es nicht.
Also, alles klar. Nee, schön. Also jetzt scheue ich mich fast so ein bisschen, schwierige Fragen hier zu stellen, Mike, weil eigentlich gehört euch natürlich der Gewinn schon aus Sympathiegründen.
Ach, herrlich.
Aber es ist trotzdem so, wir müssen fair bleiben. Hier kommt Frage Nummer 1 und erst nach der dritten gibt es das Buch. Hier kommt Frage Nummer 1.
Die Sprache in Filmen wird friedlicher. Genreübergreifend hat es in den vergangenen 50 Jahren eine klare Entwicklung gegeben. Die Gewalt in der Sprache nimmt ab. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der University of Maryland durch eine Analyse von rund 160.000 englischsprachigen Filmen. Mit Hilfe von maschinellem Lernen hat das Team den Gebrauch von Verben wie töten und ermorden analysiert. Das Ergebnis? Neue Filme kommen sogar ganz ohne gewaltvolle Sprache aus.
Also, wir sagen, die Sprache in Filmen wird friedlicher, lieber Mike.
Also, wenn ich mir die Filme gerade so ansehe, die aus den USA kommen, würde ich sagen, nein, stimmt nicht. Wird eher aggressiver.
Bleiben wir bei nein?
Nein, genau.
Okay, nein ist richtig. Ja, ich gucke auch gerade diese extrem brutale Serie auf Netflix, American Prime Evil. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Ist allerdings so gut gemacht, dass man dann doch dabei bleibt. Und es ist tatsächlich so, die Verwendung von brutalen Ausdrücken hat im Laufe der Zeit zugenommen, sogar in Nicht-Kriminalfilmen. Mich hat dann doch gewundert, dass die Forscher herausgefunden haben, insgesamt kamen nur in etwa 7% der Filme mörderische Verben vor in Dialogen. Ich habe den Eindruck, es ist in jedem Film. Ne?
Wahnsinn. Aber ja? So ist es leider.
Mike, Frage Nummer 2 kommt hier.
Mückenbekämpfung durch giftiges Sperma. Einige Mückenarten übertragen Krankheiten wie Malaria, Dengue oder Gelbfieber. Deshalb gehören sie zu den gefährlichsten Tieren der Welt. Forschende aus Sydney haben jetzt eine neue Technik entwickelt, um die gefährlichen Insekten einzudämmen. Die sogenannte Toxic Male Technik. Dabei werden die Mückenmännchen genetisch so verändert, dass sie giftiges Sperma produzieren. Nach der Fortpflanzung verkürzt sich die Lebenserwartung der weiblichen Mücken dann um 37-64%. So wird die Weitergabe von Krankheitserregern auf den Menschen verhindert.
Schwere Frage, wie sich Mücken jetzt fortpflanzen. Ich würde sagen, nein, stimmt nicht.
Stimmt nicht, ist in dem Fall leider falsch. Könnte man vielleicht am Staffelsee auch gebrauchen. Ich nehme mal an, da gibt es auch ab und zu mal Mücken im Sommer. Ne?
Ja, im Sommer haben wir hier schon gut damit zu tun, das stimmt.
Nee, also tatsächlich ist es so, es gibt tatsächlich dieses Toxin, also der Begriff der toxischen Männlichkeit, ja, der bekommt ja eine ganz neue Bedeutung hier bei dieser Forschung. Das Toxin, also das Gift, wird bei der Paarung übertragen, schädigt die Nervenzellen, verkürzt die Lebensdauer der Weibchen, ist allerdings für die Männchen ungefährlich, wenn die ihr eigenes giftiges Sperma in sich tragen. Mike, war trotzdem schön, dass wir mal gesprochen haben. Ne?
Danke. Und wir wissen, wieso wir euch hören. Da lernt man immer was dazu.
Sehr gut, Mike. Gruß an die Familie. Ne?
Grüße nach Berlin.
Jo. Tschüss. So, dann haben wir hier Axel und Felix am Apparat.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Aha, Axel ist der Papa und Felix ist wie alt?
11.
Na, das ist ja gut. Also Felix bleibt als Telefonjoker im Hintergrund, nehme ich mal an, Axel. Ne?
Ja.
Von wo ruft ihr an, ihr beiden?
Aus Mariendorf,
sehr, sehr schön. So, gut, dann kommt hier auch schon die entscheidende dritte Frage. Hier kommt sie.
Wind hat keinen Einfluss auf die Form von Schneeflocken. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Genau deshalb beschäftigen sich Forschende schon lange mit der Frage, wie es zu dieser großen Vielfalt an Formen kommt. Eine Theorie: Wind könnte einen Einfluss auf die Flocken haben. Um das zu überprüfen, haben Forschende aus der Schweiz Schnee im Windkanal untersucht. Ihr Ergebnis: Egal wie stark der Wind weht, der Schnee verändert seine Form nicht.
Schwierige Frage.
Ja.
Müssen wir mal logisch rangehen.
Also wir sagen, Wind hat keinen Einfluss auf die Form von Schneeflocken.
Also mein Bauchgefühl sagt, nee, der Wind pustet auch auf die Form.
Mhm.
Nee, auf die Form hat es eigentlich keine Ursache, sondern eher auf die Größe. Also was würdest du sagen? Nee, Felix sagt auch nee.
Nee.
Ihr sagt beide, dass was jetzt? Wind hat keinen Einfluss auf die Form von Schneeflocken, ist richtig oder falsch?
Ist falsch.
Also Wind hat doch einen Einfluss auf die Form von Schneeflocken?
Nein, Entschuldigung, dann habe ich es falsch verstanden.
Ja, ist aber schwierig, wir machen es ganz, ganz ruhig. Also wir behaupten, Wind hat keinen Einfluss auf die Form von Schneeflocken. Ist das richtig oder falsch?
Das ist richtig, denke ich.
Und richtig ist in diesem Fall falsch. Ich hätte es genauso gedacht, weil die Schneeflocke ist ja hat ja dieses kristallartige Gebilde. Was soll denn der Wind da noch irgendwie verändern? Aber die Forscher haben genau hingeguckt und der Wind verändert nicht nur die Größe, wie ihr richtig vermutet habt, sondern auch die Form der Schneekristalle stärker als bisher gedacht und er beeinflusst damit auch die Luftfeuchtigkeit, was wiederum Auswirkungen auf das Klima haben kann. Ihr beiden, Grüße nach, wo war es, Mariendorf, ne?
Genau, vielen Dank.
Schöne Grüße, tolles Wochenende euch.
Ja, auch, danke. Ja.
Tschüss. So, da haben wir hier noch Jürgen, richtig, Jürgen?
Nein, Jürg.
Jürg, ohne EN, wie kommt das? Das ist ja auch selten. Jürg. Also,
naja, in meinem Alter war das nicht selten.
Ja, okay, Jürg, dann sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch, denn Sie sind der Abräumer.
Juhu.
Ja, Jürg, von wo aus rufen Sie denn an?
Aus Leipzig.
Aus Leipzig, ja, die halbe Republik wieder zusammen heute. Freut mich natürlich sehr. Jürg, das ist halt so bei uns, wenn bei der dritten Frage jemand die Antwort nicht richtig hat, dann gewinnt derjenige, der in der Leitung wartet. Und das wäre heute ein Buch von Louise Bradford, Es gibt keinen Planet B. Erschien bei Ars Edition. Das Taschenbuch hat 176 Seiten. Das gehört jetzt Ihnen, es sei denn, Sie setzen es mit diesem Angebot aufs Spiel.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahres Abo von Mare oder verlieren alles.
Na, Sie können jetzt sagen, abgeräumt, gut gemacht, tschüss. Oder aber wir spielen weiter, dann ist am Ende entweder das Buch futsch oder Sie haben beides, Buch und Abo.
Ich bin mal hin und her gerissen. Ich habe schon öfters angerufen und dann immer in der letzten Frage natürlich gescheitert. Und deswegen nehme ich heute mal das Buch.
Ja, das ist ja auch mal eine schöne Idee. Kann man ja auch machen. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, lieber Danke. Jürg. Nochmal, wo kommt der Name her? Ich habe das noch nie gehört.
Jürg, das ist ein ganz normaler Name.
Ach so, ohne EN habe ich noch nie gehört. Das ist aber selten, das muss man zugeben, oder?
Ja, mit Ö.
Ach, mit Ö, jetzt habe ich es. Oh mein Gott. Oh, jetzt habe ich es. Ich hatte es nur falsch verstanden. Jürg, dann sage ich herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Jo,
schönes danke, Wochenende Ihnen. Und nicht auflegen jetzt, ne?
Ja.
Tschüss, tschüss. Kennen Sie noch den Schlemiel aus der Sesamstraße? Ja, das ist der, der so ein bisschen immer so aussieht, als würde er beim BND arbeiten. Ja, unter seinem Trenchcoat holt er immer geheime Buchstaben hervor und bietet sie Ernie und Bert an. Beim R zum Beispiel rollt er den Buchstaben R wie ein Schnarchen oder wie eine Raubkatze. Aber wussten Sie auch, wie die Wissenschaft dieses R nennt? Das lernen wir jetzt von Dr. Alexandra Zwieck vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin. Frau Zwieck, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski. Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen.
Wie lautet der Fachbegriff?
Der Fachbegriff lautet der alveolare Triller.
Eieiei, was heißt das denn? Alveolar, habe ich noch nie gehört, dieses Wort.
Das heißt so was wie Zungenspitzen-R. Mhm. Also das wird an der Zungenspitze gerollt, das lautet dann rrr. Das kennen Sie vielleicht von Ihren polnischen NachbarInnen oder russischen NachbarInnen, die machen das so.
Ist das bei uns Deutschen was anderes, wenn ich Radio 1 sage?
Ja, das ist dann uvular, das ist an dem Zungenzäpfchen, dem Zäpfchen hinten im Mundraum.
Jetzt hören Sie auf. Also es gibt alveolar und es gibt uvular?
Ja, die Phonetik hat sich ja vieles einfallen lassen.
Mhm. Also Sie haben herausgefunden, dass Menschen aus 28 verschiedenen Sprachkulturen ähnliche oder vielleicht sogar die gleichen Gefühle und Sinneseindrücke verbinden mit diesem Laut, nämlich etwas Raues, Zackiges, im Gegensatz zu etwas Sanftem. Ehrlich gesagt wundert mich das nicht. Hatten Sie was anderes erwartet?
Ja, wir haben also die Tatsache zur Hand genommen, dass es in manchen Sprachen das R und L, egal welches R, es kann auch das Uvulare sein, also das R, das in einer Kategorie interpretiert werden. Das heißt, das passiert in Sprachen wie das Japanische oder Koreanische. Und da wäre die Unterscheidung zwischen Wörtern wie Reise und Leise nicht möglich. Das wäre für die das gleiche Wort zum Beispiel. Und dann haben wir erwartet, wir wussten einfach nicht. Wir dachten vielleicht, weil sie das nicht unterscheiden in der Sprache, dann können sie das auch nicht fühlen.
Sehr interessant. Warum ist das für Linguisten so spannend, herauszufinden, welche Beziehung der Klang eines Wortes hat zu seiner Bedeutung?
Ja, also in der Linguistik gibt es ganz viele Forschungsfragen. Das eine ist natürlich der Ursprung der Sprache oder auch zum Beispiel, ob es eine Motivation gibt dahinter, wie wir etwas benennen. Und eine dieser Richtungen nennt sich die Ikonizität der Sprache und die besagt eben, dass es eine Beziehung zwischen dem gibt, wie etwas benannt wird und wie es ist. Zum Beispiel, dass wir etwas Großes mit einer großen, tiefen Stimme rufen und etwas Kleines mit einer kleinen Stimme. Das bedanken wir alles der Ikonizität. Und es gibt auch Wörter im Deutschen, zum Beispiel Ruckzuck, Ratzfatz, Holter, die Polter, die irgendwie nicht so sehr in ein Duden passen, aber wir fühlen, was sie bedeuten.
Hm. Ist das auch so ein bisschen die Suche nach dem Ursprung von Sprache überhaupt, dass die ersten Menschen, als sie angefangen haben zu sprechen, versucht haben, lautmalerisch Dinge darzustellen?
Ja, das ist auch eine der Hypothesen. Leider haben wir noch keine Zeitmaschine, damit wir das hundertprozentig sagen können. Wir können uns nur bestimmte experimentelle Einsätze einfallen lassen, wie wir das vielleicht heutzutage simulieren mit Menschen, die bereits eine Sprache sprechen. Und es gibt verschiedene, und eben das war dadurch, durch dieses Experiment haben wir eben auch versucht zu schauen, ob es diese Verbindung gibt zwischen dem Tastsinn, zwischen dem Sehen und Hören. Und dadurch können wir Indizien schließen, dass, ja, wenn diese Verbindung besteht, dann ist es so übersprachlich. Dann ist das nicht wegen einem Sprachsystem, sondern wegen etwas Intrinsischem, was uns Menschen verbindet.
Ah, sehr schön. Nun kommt das R aber auch in vielen Worten vor, die nichts mit Rauheit oder mit zackigen Linien zu tun haben, wie in Ihren Tests. Gerade zum Beispiel oder Parkettfußboden. Was sagt uns das?
Ja, das also im Deutschen, wie gesagt, der primäre Laut, der den Sprecherinnen verwenden, der ist nicht der alveolare Triller, das R, das gibt's nur in Bayern hauptsächlich. Das stört Sprecherinnen der Sprachen wie das Deutsche nicht so sehr, aber Sprecherinnen der Sprachen wie das Polnische, wie ich schon erwähnt habe, die das R, das alveolare primär verwenden, die stört das ein bisschen. Also wir sehen, dass der Effekt etwas abgeschwächt wird, weil es wahrscheinlich eben Wörter gibt, die nichts mit Rauheit zu tun haben, aber das R, den Laut, den wir getestet haben, beinhalten. Dennoch ist diese Abschwächung nicht so stark, dass es diese primäre intrinsische Verbindung ganz aufhebt. Es schwächt das nur ein bisschen ab, das Sprachsystem.
Ja, und Sie haben ja auch recht, wenn ich das im Deutschen sage, gerade, dann würde ich ja gar nicht den stimmhaften alveolären Triller verwenden.
Ja, genau.
Gut, wieder was gelernt, sage herzlichen Dank an Dr. Alexandra Czwiek vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ich grüße noch an meine Kollegin Susanne Fuchs, die mithört und die auch an der Studie mitgewirkt hat. Ganz liebe Grüße und danke für die Einladung.
Auf Wiederhören. Seit gestern läuft die Grüne Woche in Berlin. Ich war letztes Jahr mal wieder da und hatte viel Spaß. Finde, kann man gut machen. Hat auch einen gewissen Skurrilitätsfaktor, natürlich an den verschiedenen Ständen vorbei zu schlendern. Gibt nicht mehr so viel umsonst wie vor 10 Jahren vielleicht noch. Und dieses Jahr werden Sie keine Rinder sehen können, keine Schafe, keine Alpakas auf der Grünen Woche, weil in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist. Und das zum allerersten Mal in Deutschland seit 1988. Was das für eine Seuche ist und was man schon weiß über den Ursprung, das kann uns Professor Dr. Martin Beer erklären. Der Mikrobiologe leitet in Greifswald die Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut im Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Herr Beer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Machen wir mal Pro-Seminar. Was ist das, Maul- und Klauenseuche?
Es ist ein Virus, es ist das erste Virus, das tatsächlich beschrieben wurde. Es hat Friedrich Löffler entdeckt, 1898. Und es breitet sich sehr leicht bei Klauentieren aus und es befällt auch nur Klauentiere. Das sind also Rinder, Schweine, aber auch Schafe und Ziegen. Und dieses kleine Virus ist etwas, was sich sehr stark vermehren kann und auch sehr leicht übertragen wird.
Was passiert, wenn ein Tier dieses Virus sich einfängt? Sterben die Tiere daran?
Es stirbt nur ein Teil der Tiere, aber es können auch Tiere sterben. Viele Tiere werden aber krank, fressen weniger, geben weniger Milch. Und man weiß auch von früheren Seuchenzügen, dass sich die Tiere davon auch oft nicht mehr richtig erholen. Es ist also durchaus eine gefürchtete Erkrankung, weil sie eben auch so viele Tiere betreffen kann. Und deswegen sind dann auch die Maßnahmen so drastisch. Man hat das also erst sehr stark bekämpft durch auch Pflichtimpfungen. Und danach eben diese Maßnahmen, um jeden Preis frei zu bleiben von dieser Seuche.
Ja, die Tierseuchenbekämpfung schreibt vor, dass Landwirte in der Nähe, also in einem gewissen Umkreis, ihre Tiere vorsorglich töten müssen. Das waren in diesem Fall 275 Tiere, die getötet worden sind. Ist das noch verhältnismäßig?
Das ist verhältnismäßig bei der Mordenklauenseuche, weil in den ersten Stunden schon muss man versuchen, die Ausbreitung zu verhindern. Und jeder direkte Betrieb neben so einem Ausbruch hat das höchste Risiko. Und deswegen ist das eine sofortige, risikominimierende Maßnahme. Und wir sind aber in der glücklichen Situation gewesen, dass dort nur sehr wenig Klauentierbestände sind. Und deswegen ist die Tierzahl auf jeden Fall noch verhältnismäßig.
Die Patienten Nummer 1, 2, 3, das waren infizierte Wasserbüffel bei Hönow, kurz vor der Berliner Stadtgrenze. Weiß man schon, wie die Büffel sich das Virus eingefangen haben könnten?
Wir können da tatsächlich nur mutmaßen. Aber nach allem, was wir bisher aus den gesamten Daten heraussehen können, ist, dass es durchaus sein könnte, dass dort der Kontakt mit zum Beispiel weggeworfenen, mitgebrachten Lebensmitteln, das kann ein Milchprodukt sein wie Rohkäse oder rohes Fleisch, das jemand entsorgt hat, aus welchen Gründen auch immer. Denn diese Viren sind weltweit in vielen Regionen verbreitet und deswegen sind Lebensmittel, die nicht behandelt sind, nicht erhitzt sind, tatsächlich ein Risiko, wenn sie mitgebracht werden und dann zufällig in Kontakt mit empfänglichen Tieren kommen.
Also hat der Mensch das mitgebracht? Höchstwahrscheinlich. Ist denn die Maul- und Klauenseuche für uns Menschen ungefährlich?
Die Maul- und Klauenseuche ist für uns Menschen ungefährlich. Also wir müssen überhaupt keine Bedenken haben. Aber wenn wir aus Ländern, zum Beispiel Türkei, Iran, aber auch in Asien, dort grassiert die Seuche, dort sind sehr viele Tiere infiziert und auch die Produkte können virushaltig sein. Und wenn die Produkte nicht erhitzt sind und man nimmt sowas mit und entsorgt es dann nicht sachgemäß, dann kommt es eben unter Umständen zu so einem Eintrag, den wir tatsächlich seit 1988 fürchten. Also wir sind da auch darauf vorbereitet, weil wir immer davon ausgehen mussten, das kann passieren.
Also theoretisch könnte es sein, hat einer eine Stulle dabei mit Rohmilchkäse, da ist die Maul- und Klauenseuche drin, hat genug gegessen, verfüttert den Rest an die Wasserbüffel, peng.
Genauso, das ist das, was auch bei der afrikanischen Schweinepest aus unserer Sicht immer wieder mal passiert. Das ist diese berühmte Wurstbrotbrötchen-Theorie.
Warum impft man nicht einfach alle Tiere gegen das Virus? Das wäre doch theoretisch möglich, ne?
Man braucht einen sehr passenden Impfstoff. Es gibt 7 Serotypen, nennen wir das. Und man muss dann gegen mehrere Serotypen impfen und man weiß gar nicht, welcher ist denn der nächste. Das wäre also ein riesiger Aufwand für viele Jahre. Also seit 1988 hätten wir hunderte von Millionen Euro in so ein Programm gegeben. Und wenn dann ein Stamm kommt, gegen den wir nicht geimpft haben, würden die gleichen Maßnahmen loslaufen. Deswegen, wenn ein Land frei ist, dann ist es besser, eben diese Früherkennung zu haben, dass man den ersten Fall am besten erkennt. Und Deutschland hat auch eine Impfstoffbank, wo man dann den passenden Impfstoff sehr schnell innerhalb einer Woche produzieren kann und im Notfall einsetzen kann.
Wie schätzen Sie die Lage heute ein? Können wir Entwarnung geben?
Vollständige Entwarnung, dafür wäre es zu früh. Also wir können hoffnungsvoll sein. Es ist kein zweiter Fall dazugekommen. Zum Glück konnten wir den Verdachtsfall ganz klar als negativ beurteilen, sodass die Situation im Moment, ich würde mal sagen, stabil hoffnungsvoll ist.
Und ab wann ist Deutschland offiziell MKS-frei, sodass auch wieder Fleisch aus Deutschland raus exportiert werden kann?
Also diese Freiheiten sind ein sehr komplexer Vorgang, der jetzt folgt. Es muss sehr viel getestet werden, um überzeugt zu sein, dass nicht irgendwo noch in dieser Region etwas übersehen wurde. Danach läuft eine Zeit von etwa 30 Tagen, dann können Zonen aufgehoben werden. Und dann schreibt das Welttiergesundheitsamt vor, dann kommen mindestens noch mal 3 Monate, in denen man auch noch mal überzeugen muss, dass kein Virus mehr da ist. Und dann kann man frei werden. Das ist also tatsächlich ein monatelanger Prozess.
Dann sage ich danke für die Aufklärung, Professor Dr. Martin Beer, Mikrobiologe, der in Greifswald die Virusdiagnostik leitet am Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Herr Beer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich bedanke mich.
Ich vermute mal, ich habe Ihnen schon verraten, dass ich ein Serienjunkie bin. Ja? Also derzeit gucke ich natürlich American Primeval auf Netflix. Arg brutal, aber sehr gut gemacht. Parallel dazu Severance, die neue Staffel auf Apple TV. Aber worauf ich ehrlich gesagt nie gekommen wäre, ist zu glauben, Serien zu gucken könnten meine Managementfähigkeiten verbessern. Brigitte Biel ist davon überzeugt. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement an der privaten Fachhochschule SRH, Berlin University of Applied Sciences. Frau Biel, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Sie haben Ihre Studenten angeleitet, Serien gucken zu lassen für diese Frage, was kann man da lernen über Führungsqualitäten und Management? Und zwar ganz speziell auch The Kardashians. Also für alle, die wie ich TikTok für ein Uhrengeräusch halten, was ist das für eine Serie?
Die Serie wird beschrieben als das größte weibliche Medienphänomen global, also die Kardashians. Das ist eine amerikanische Familie, die besteht meistens aus Frauen unter der Leitung des Momagers, also Mother Manager Kris Jenner. Dazu gehören Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner und die haben insgesamt etwa 19 Firmen, kombiniert Millionen von Follower und fast Milliarden von Dollar. Sind also sehr erfolgreich als Frauen.
Was sieht man in der Serie? Was machen die so?
Also die sind umstritten und die sind ambivalent. Die haben oft wenig an und haben keine besonders gute Bildung, werden auch mal als talentfrei bezeichnet, aber arbeiten hart, gehen mit Schwierigkeiten um und sind sehr erfolgreich.
Also die Milliarden sind nicht einfach so vom Himmel gefallen für die?
Also sie sind schon in der oberen Mittelschicht geboren, aber gerade unter der Führung der Mutter haben sie verschiedene Gründungsvorhaben sehr erfolgreich umgesetzt. Also man kann mit den Ressourcen gut arbeiten und man kann erfolgreich werden. Also es ist so der Entwicklungsgedanke auch, der für das Lernen mit Film sehr wichtig ist. Mhm. Du wirst nicht geboren als Gründer, du wirst nicht geboren als Führungskraft, sondern du wirst dazu gemacht und du kannst dich auch selber dazu machen. Und das sieht man sehr gut.
Also die könnte man wahrscheinlich nicht durch jede andere beliebige Serie ersetzen. Also zum Beispiel Sturm der Liebe, das guckt meine Mutter gern.
Also man kann mit jeder Serie arbeiten und die Welt der populären Kultur ist immer eine Quelle von Wissen um die Welt. Mhm. Und wenn man muss Führung und die Sachen, an denen man arbeiten möchte, erkennen. Und dann funktioniert der sogenannte emotionale Realismus. Also was wir sehen in Serien, auch Game of Thrones, ist vielleicht blutiger und drastischer als unser Arbeitsleben. Aber diese Demütigung, diese Sache mit Treue, mit Enttäuschungen, mit Freude, das sind Sachen, die wir überall im Arbeitsleben erleben und die sind emotional realistisch für uns, mit denen können wir arbeiten.
Sie haben Ihren Studenten zuvor eine Anleitung an die Hand gegeben, auf was sie achten sollten bei den Kardashians. Ich glaube, 3 Schritte. Was stand da drin?
Also Lernen mit Film funktioniert nicht automatisch, sobald man auf der Couch oder woanders Platz nimmt, sondern man muss sich erstmal für diese Filmerfahrung öffnen. Also Film funktioniert nicht nur auf Ebene der Narration oder der Geschichte, sondern es ist eine eigene ästhetische Erfahrung mit Kamerabewegung, Bildschnitt und all die Kategorien, die auch einen Oscar erhalten. Und man muss es framen als Führung oder als Gründungsvorhaben und dann kann man nach dem ersten Schritt mit dieser ästhetischen Erfahrung arbeiten. Also man geht mit dem Film auf eine Reise, man lässt sich sozusagen mitnehmen, verführen, man versetzt sich in die Figuren hinein, man kann die auch wirklich mal aburteilen, würde ich so handeln, finde ich das widerwärtig, finde ich das toll. Und dann im dritten Schritt so eine Art Brückenschlag, wie würde ich das einordnen im kulturellen und historischen Kontext und was nehme ich mit davon für mich in den Arbeitsalltag?
Was kam dabei raus? Also was haben Ihre Studierenden gelernt von superreichen US-amerikanischen Markenfetischistinnen mit einem Hang zur Überbetonung bestimmter Körperteile?
Also zum sogenannten Lerntransfer gehört eine verbesserte Wahrnehmung für Personen und Situationen. Wie reagieren die so? Auch ein umfassenderes Verständnis für Vorgesetzte und Führungspersonen. Also man sieht auch diese Herausforderungen besser, mit denen die umgehen müssen. Also man versteht besser die Schwierigkeiten, die sie haben. Aber man ist auch kritischer ihnen gegenüber. Zum Beispiel bei den Kardashians, der Umgang mit den Themen Race, Gender, Körper und die Teilnehmenden konnten auch positive Verhaltensweisen der Figuren imitieren. Also wie spreche ich ohne Weichmacher, sondern mal in der Ich-Form. Frauen sprechen häufig in der Wir-Form, aber bei den Kardashian sieht man also, dass sie ihren Ehrgeiz zeigen, dass sie eine klare Linie fahren und auch diese Arbeitsethik fanden die gut. Ich komme vorbereitet, ich komme pünktlich, ich hänge mich rein. Und die Teilnehmenden haben bewiesen, dass sie Führung und solche Dynamiken in größerem Umfang sowohl in Serien als auch im Alltag jetzt wahrnehmen können. Und sie trauen sich auch mehr zu. Also gerade weil die nicht die typischen geborenen Gründer sind, sondern vielleicht auch mal fehlerhaft, unsicher, emotional, konnten sich Einzelne dann auch eher in einer Position sehen, wo sie sich zugetraut haben, Verantwortung zu übernehmen.
Verstehe, aber auch die Kardashians sind ja eine Inszenierung. Also selbst wenn es Reality-TV-Serien sind, dann sind die ja von einem Drehbuchautor erschaffene Fiktionen, also nicht das wahre Leben. Wenn überhaupt, kann man dadurch nur erkennen, wie sich ein Autor-Management vorstellt, oder?
Also alle Serien funktionieren, weil sie ja Probleme ansprechen, die wir aus unserem wahren Leben erkennen. Und bei den Kardashian sieht man die Herausforderung, wie gehe ich als Mutter oder im Fall von Kim Kardashian als geschiedene Mutter von 4 Kindern mit meinem Beruf und meiner Arbeit um? Wie gehe ich mit den Herausforderungen um, die mich als Frauen betreffen? Wenn ich in Führungsetagen gucke, dann sehe ich weiß, männlich, heterosexuell, nicht behinderte Menschen, aber auch wenige Frauen und wenige andere. Also wir können in allen Serien schon Herausforderungen sehen, die das Leben und unsere Welt betreffen.
Ich sage herzlichen Dank an Brigitte Biel, dass sie uns über ihre Forschung hier aufgeklärt hat. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement an der privaten Fachhochschule SRH, Berlin University of Applied Sciences, und Autorin des neuen Buches Leadership Lessons from the Kardashians, Bodies, Emotions, Success. Frau Biel, war mir eine Freude. Danke Ihnen.
Ja, mir auch.
Schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss. Die Frage, wer wählt AfD, die beantworten Politologen mittlerweile meist mit zum größten Teil Menschen mit einem gefestigten rechtsradikalen Weltbild, zu einem kleineren Teil auch Protestwähler, von denen sich manche sogar schämen, wenn Alice Weidel sagt, Hitler war kein Nazi, der war Kommunist. Die Soziologen wollen es gern noch genauer wissen. Dr. Dennis Cohen zum Beispiel, er ist Sozialforscher am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung und er hat einen statistischen Zusammenhang ermittelt zwischen steigenden Mietpreisen und der AfD-Zustimmung unter Geringverdienern. Herr Cohen, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich gebe gern zu, ich bin kein Freund statistischer Zusammenhänge. Wenn die Zustimmung zur AfD steigt und gleichzeitig steigen die Mietpreise in Deutschland, dann muss das eine doch zunächst mal nichts zu tun haben mit dem anderen, oder?
Das ist vollkommen richtig. Allerdings steht das auch nicht im Fokus unserer Studie. Beziehungsweise es ist natürlich nie auszuschließen, dass sich gewisse Trends, der in der Parteizuspruch einerseits, der in wirtschaftlichen Entwicklungen wie eben am Mietmarkt andererseits, ohne einen kausalen Zusammenhang parallel entwickeln. Das sind aber Sachen, die wir in unseren statistischen Analysen sehr gut über sogenannte Year-Fixed Effects, also die Absorption zeitlicher Korrelationen, angehen können. Mhm. Wir finden in unseren Analysen aber auch gar keinen Netto-Zusammenhang, der es erlauben würde zu sagen, je höher die Mieten, desto stärker sind die AfD. Denn wir nehmen hier eine sehr differenzierte Perspektive ein. Mhm. Wir müssen uns anschauen, von Preisdynamiken in lokalen Wohnungsmärkten sind ja zunächst einmal alle Menschen betroffen, aber die Auswirkungen sind sehr ungleich verteilt. Das heißt, die Preise sind in den letzten Jahren deutlich stärker in städtischen Ballungsgebieten gestiegen als auf dem Land. Und das hat sehr unterschiedliche Implikationen. Einerseits für Menschen, die bereits ein Eigenheim besitzen, für die solche Entwicklungen positiv sind, da sich der Wert ihres Wohneigentums steigert. Andererseits gibt es natürlich MieterInnen, für die das zusätzliche Belastungen durch höhere Einschnitte ins Haushaltseinkommen mit sich bringt. Bei diesen stellt sich dann die Frage, sind ihre Haushaltsfinanzen ausreichend, um diese Belastungen zu stemmen? Und was wir uns in unserer Studie anschauen, ist das Zusammenspiel all dieser Faktoren. Und was wir dort herausfinden, ist, dass im Zeitverlauf eine Zunahme der lokalen Marktmieten bei einkommensschwachen MieterInnenhaushalten zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führt, mit der AfD zu sympathisieren. Das gilt insbesondere in städtischen Ballungsgebieten.
Da sagen Sie was Wahres, in städtischen Ballungsgebieten. Nun hat aber doch die AfD die höchsten Zustimmungsraten eben nicht in den städtischen Ballungsgebieten, sondern im ländlichen Raum, wo die Mieten nach wie vor relativ günstig sind, wo Menschen nur äußerst selten umziehen, wo viele auch in ihren eigenen Häusern wohnen, also in so Orten wie Hirschfeld bei Elsterwerder, Neu-Lewin, Märkisch-Oderland oder Neiße-Meixetal ganz im Südosten, jeweils mehr als 50% AfD. Warum sollten die sich Sorgen machen über Mietpreise?
Das ist völlig korrekt. Und wie ich gerade gesagt habe, genau da ist unser Mechanismus am wenigsten ausgeprägt. Mhm. Unser Mechanismus ist einer, der Zuspruch für die AfD in diesen sehr dynamischen städtischen Ballungsgebieten in einem Segment der Bevölkerung, nämlich denen, die von diesen Entwicklungen latent bedroht sind, erklären kann. Ich möchte überhaupt nicht widersprechen, dass es in der ländlichen Peripherie aus anderen Gründen einen stärkeren Zuspruch zur AfD gibt. Manche Gründe haben Sie ja in Ihrem Eingangsstatement auch bereits genannt. Was wir allerdings zeigen, ist, dass auch in diesen boomenden städtischen Gebieten, schauen Sie sich beispielsweise Berlin-Prenzlauer Berg an, wo die AfD 2017 bereits auch über 5% der Zweitstimmen eingefahren hat. Wir können dort erklären, wie die Zustimmung zur AfD, auch dort, wo man sie oft übersieht, weil sie dort im Bundesvergleich vielleicht schwach ausgeprägt ist, zustande kommt.
Aber können Sie das wirklich erklären? Weil logisch wäre es doch, dass die Leute nicht AfD wählen, weil die Wirtschaftsforscher sagen, würde die AfD regieren, würden darunter vor allem die wirtschaftlich schwachen Personengruppen leiden. Und im Gegensatz dazu, ich vermute mal, ich kenne nicht alle Wahlprogramme in- und auswendig, aber die Linke ist ja diejenige, die zumindest am meisten öffentlich darüber redet, eine Mietpreisbremse einzuführen. Da wäre also der Weg zur AfD ja eigentlich kontraproduktiv für den Wähler.
Da stellen Sie eine sehr gute Frage, denn wie Sie sagen, die AfD lehnt prinzipiell Instrumente zur staatlichen Regulierung des Mietmarktes, wie beispielsweise Mietdeckel oder Mietpreisbremse, ab. Aber wir erklären unsere Befunde nicht mit sogenannten Theorien der rationalen Themenwahl, also dass es durch eine Nachfrage nach bestimmten Politikinstrumenten gäbe, wo sich WählerInnen dann danach orientieren, was die Parteien in ihren Programmen anbieten. Sondern wir berufen uns hier vielmehr auf etablierte Theorien, die einen Zusammenhang zwischen Statusängsten und diffusen Abstiegsängsten und der Unterstützung für rechtsradikale Parteien herstellen. Demnach ist es nämlich dann die Ablehnung plötzlicher und weitreichender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen, wie wir sie in diesem Fall am Wohnungsmarkt beobachten können, die von diesen Veränderungen bedrohten WählerInnen in die Arme der radikalen Rechten treibt.
Ich habe neulich den schönen Satz gelesen, dass die menschliche Entscheidungsfindung zu komplex sei, um sie erfolgreich modellieren zu können. Ist es da nicht eher fahrlässig, diesen einen Faktor, steigende Mieten, mit der steigenden Zustimmung zur AfD unter Geringverdienern in Zusammenhang zu bringen?
Nun, wir erheben nicht den Anspruch, dass der Mechanismus, den wir theoretisch und empirisch in den Fokus unserer Studie rücken, das Phänomen ganzheitlich erklärt. Wissenschaft ist ein kumulatives Unterfangen. Das heißt, wir tragen verschiedene Erkenntnisse zusammen, um in der Gesamtschau über viele Studien und über Jahrzehnte der Forschung hinweg ein möglichst ganzheitliches Bild von Phänomenen zu zeichnen. Die Mechanismen, die wir in unserer Studie in den Blick nehmen, widersprechen sich keinesfalls mit anderen Mechanismen, die Zustimmung zur AfD erklären können. Was wir anbieten, ist, wie gesagt, eine Erklärung, die erklären kann, warum die AfD auch in städtischen Ballungsgebieten, wo man meistens sagt, das sind die Kernzellen der gesellschaftlichen Modernisierung und dort sind rechtsradikale Parteien strukturell schwach, warum manche Menschen auch dort ihr vermehrt zusprechen.
Sehr gut erklärt von Dr. Dennis Cohen, Sozialforscher am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung. Und ich sage herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, Herr Cohen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom. So hieß es einst beim deutschen Dichterkollektiv Guru Guru. Und dieser Strom muss irgendwo herkommen. Atomkraftwerke, da lernen Sie vielleicht jetzt noch was, werden mit Uran befeuert. Das ist irgendwann alle. Genau wie Öl und Kohle. Also bleiben langfristig nur Sonne, Wind und Wasser. Die liefern Strom bis zum bitteren Ende, bis die Erde sich nicht mehr dreht. Oder aber wir erfinden was ganz Neues, wie Dr. Gustav Nyström, der Materialforscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in der Schweiz, lässt Pilze Strom erzeugen. Herr Nyström, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ihr Fachartikel trägt auf Deutsch übersetzt den Titel 3D-gedruckte zellulosebasierte Pilzbatterie. Das klingt vielversprechend, aber was ist das?
Ja, ganz genau gesehen ist das eine mikrobielle Brennstoffzelle, nennt man das, wo die Mikroorganismen, in diesem Fall die Pilze, die Energie liefert. Und das ganze System ist dann 3D gedruckt. Das heißt, die Pilzzellen sind in einem Matrix von verschiedenen Polymeren eingebettet und dann werden wir schrittweise diese Batterie aus dem 3D-Drucker drucken.
Wie machen die Pilze das? Wie erzeugen die Energie?
Ja, eigentlich nutzen wir den natürlichen Abbauprozess von diesen Pilzen. So, wenn die sozusagen organisches Material oder kleine einfache Zuckerarten metabolisch umwandeln oder essen, wenn man will, werden dann Energie freigesetzt. Und aus dieser Energie können wir dann Elektronen gewinnen. Und diese Elektronen können dann zu einer Spannung über unsere kleine Biobatterie führen.
Wie funktioniert das genau, die Übertragung von diesen lebenden Wesen, den Pilzen, in ja, irgendeine Art von Stromnetz?
Ja, das ist ein Punkt, was viel Arbeit braucht, weil da ist kleine Oberflächen, wo diese Elektronen übertragen wird, und dann muss man dann entsprechende leitfähige Materialien haben, die diesen Elektronen dann schrittweise transportieren können über diese Brennstoffzelle. Und das Ganze muss dann kompatibel sein mit den Zellen selber, natürlich, damit die nicht sterben, sondern leben, wenn das Batterie benutzt wird.
Aber es funktioniert. Sie haben es ausprobiert. Die Frage ist, ja, wie viel Strom produzieren die? Kann man mit Pilzen Atomkraftwerke ersetzen?
Ja, dann denke ich, braucht es einige von diesen Zellen. Wir reden eher von Low-Power-Anwendungen, also Strome vielleicht im Mikroampere-Bereich.
Das sagt mir überhaupt nichts. Ich habe in Physik nie so richtig gut aufgepasst. Mikroampere-Bereich, was heißt das? Was könnte man damit betreiben? Also eine Glühbirne zum Leuchten bringen, ginge das?
Das ist wahrscheinlich zu viel. Kleine LED könnte gehen, aber wir denken mehr an einfachere Sensorsysteme, wo es auch durch viel Entwicklung, die auch tiefer und tiefere Strom und Spannungen brauchen, um zu funktionieren. Also kleine Temperaturmesszellen oder CO2 oder Umweltparameter.
Nun weiß jeder, der ein Handy hat, so ein Lithium-Ionen-Akku, der muss aufgeladen werden. Wie ist das mit Ihrer Pilzbrennstoffzelle? Wie hält man die am Laufen?
Ja, wichtig natürlich ist, dass die Zellen dann gut leben können. Und das heißt, die brauchen Futter oder organisches Material und braucht auch eine gewisse Feuchtigkeit. Solange das vorhanden ist, dann funktioniert die Brennstoffzelle. Aber dann kann man das dann nicht so klassisch laden, aber neue Nahrung zuführen und dann wird es wieder funktionieren.
Liebling, ich muss mal eben die Pilze füttern, damit unsere Sensoren wieder funktionieren. Sie machen das ja, um Strom möglichst umweltschonend zu erzeugen. Sind denn auch die Materialien um die Pilze herum, die Polymere, sind die auch biologisch abbaubar?
Ja, genau, das haben wir bewusst so gemacht, dass wir auch natürliche Polymere für die anderen Materialien und dann Kohlenstoffpartikel, die zwar die auch abbaubar sind, aber natürlich über längere Zeitskalen, aber eigentlich nicht anders als normale Biokohle und sollte auch nicht kritisch sein.
Ist das denn für Sie jetzt in erster Linie Grundlagenforschung, Herr Nieström, oder planen Sie tatsächlich konkrete Anwendungen damit?
Ja, ist eine Kombination. Also was wir in meiner Abteilung machen, ist zu überlegen, wie können wir allgemein nachwachsende Rohstoffe besser nutzen und die Eigenschaften von Materialien und Systemen erweitern, ohne dass die Probleme mit der Natur zum Beispiel verursacht. Und da gibt es natürlich viele grundlegende Fragestellungen. Aber dann ist schon die Idee, dass man diese Brennstoffzellen als Energiequellen für Umweltsensorsysteme oder vielleicht biomedizinische einfachere Testkits, die eher Einwegsysteme sind, überlegen. Und dann geht es darum, wie kann man das dann in einem System integrieren. Das sind wir dran, ja.
3D-printed cellulose-based fungal battery, so heißt der Fachartikel von Dr. Gustav Nieström, Materialforscher an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in der Schweiz. Herr Nieström, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Herzlichen Dank.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch, danke.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Unser Immunsystem wiegt mehr als 1 Kilogramm. Das Immunsystem ist ein wahres Multitalent. Es kämpft gegen schädliche Eindringlinge und entfernt tote Zellen. Dabei besteht es größtenteils aus weißen Blutkörperchen, die überall im Körper aktiv sind und Erreger vernichten. Das genaue Gewicht des Immunsystems hängt dabei vom eigenen Körpergewicht ab. Bei Frauen, die ein Körpergewicht von 60 Kilogramm haben, wiegt das Immunsystem ca. 1 Kilo. Bei Männern, die 73 Kilogramm wiegen, macht das Immunsystem rund 1,2 Kilogramm aus.